Vielleicht kennt ihr die Situation. Ihr habt ein Abendessen vorbereitet mit Gästen, die eingeladen werden, oder ein Frühstück zum Brunch. Ihr habt Leute eingeladen, um mit ihnen zusammen zu essen. Ist euch auch schon mal der Zweifel gekommen, reicht das mit dem Essen? Reicht das, was ich hier alles eingekauft habe? Bei uns in der Familie gibt es so einen Running Gag. Meine Mutter, ich glaube, das war noch bevor ich geboren war, hatte sie als junge Frau, hatten mein Vater und sie ein befreundetes Ehepaar eingeladen, abends zum Abendessen am Samstagabend. Und da gab es dann Abendessen. Na, und meine Mutter hatte so abgezählt und hat so 3, 4, 5 Kartoffeln gemacht und es gab eben Essen. Naja, und beim ersten Mal auffüllen merkte sie nach der Hälfte schon, ups, ein bisschen wenig Kartoffeln. Und es gab auf jeden Fall keine zweite Runde Kartoffeln und die erste war schon relativ klein. Und das war ja natürlich peinlich, aber der eingeladene Freund, der sagte dann ganz freundlich, naja, man isst ja heutzutage auch nicht mehr so viel. Seitdem ist dieser Spruch bei uns in der Familie immer mal wieder präsent, wenn wir uns verschätzt haben beim Essen machen und es eben mal nicht so viel gibt. Wir als Gemeinde haben das auch schon mal hier gehabt. Wir hatten hier Buffet aufgebaut und dann gab es mal einen Sonntag, wo wir gemerkt haben, ups, ganz viele Gäste, nicht genug da, vor allen Dingen fehlt es an Brötchen. Das Schöne war, an dem Sonntag war gerade verkaufsoffener Sonntag und wir konnten rüber zu Kaufland laufen. Also auch so eine Situation gab es hier bei uns als Gemeinde. Wir sind gerade in der The Chosen-Reihe und wir beschäftigen uns mit einzelnen Folgen von The Chosen. Wir schauen immer am Mittwoch das hier gemeinsam in der Kapelle. Herzliche Einladung, auch dazu am nächsten Mittwoch. Wir schauen hier uns eine Folge von The Chosen an und dann wird am Sonntag, wie auch heute, auf die letzte Folge, die wir am Mittwoch geguckt haben, Bezug genommen. Wir haben am letzten Mittwoch die Folge 5 geguckt und da ging es primär um die Hochzeit zu Kana. Wunderbar verfilmt. Und damit wir wissen, was wir da eigentlich gucken, wollen wir jetzt gemeinsam auch diesen Text gemeinsam lesen. Und ich möchte ihn mit euch ein wenig betrachten. Also keine Angst, wer The Chosen noch nicht kennt oder die Folge nicht geguckt hat, ihr werdet nicht abgehängt, ich nehme euch mit rein. Aus dem Johannesevangelium Kapitel 2, dort wird uns die Geschichte von Jesus berichtet, wie er auf der Hochzeit zu Kana ist. Vers 1. Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil. Und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Es ist der Anfang des Johannesevangeliums. Eine recht kurze Beschreibung in Kapitel 1 vom Leben Jesu. Wer die Bibel kennt, weiß, dass das Johannesevangelium mit einem lyrischen Text losgeht und dann wird ganz kurz eigentlich beschrieben, wer Jesus ist. Es wird ganz kurz beschrieben, dass er einige Jünger um sich geschart hat. Mehr weiß man, wenn man im Johannesevangelium liest, noch nicht von Jesus. Allerdings berichten die anderen Evangelien etwas ausführlicher die Berufung von einigen Jüngern und beschreiben auch, wie Jesus schon auf eine wunderbare Art und Weise Menschen wie Petrus, Johannes, Jakobus beruft. In den anderen Evangelien lesen wir von den Jüngern, sie ließen ihre Netze liegen und folgten ihm nach, zum Beispiel Petrus, Johannes und Jakobus und auch Andreas. Nun, im Johannesevangelium geht es ein bisschen holter die Polter in diese Geschichte rein. Es steht dort drin, nach 2 Tagen oder 2 Tage später fand in Kana eine Hochzeit an und die Mutter Jesu war da. Okay, warum, wieso, das wissen wir alles nicht. Es ist ein recht kompakter Text. Im nächsten Vers kommt dann aber schon gleich der Knaller. Die Katastrophe in einem Satz. Während des Festes ging der Wein aus. Ist eine Katastrophe, oder? Zumindest für die, die gerne mal einen Schluck Wein trinken. Ihr müsst euch vorstellen, es ist eine Hochzeit. Und Hochzeiten in der damaligen Welt, in dem damaligen Umfeld, wo Jesus gelebt hat, waren das keine 5-Stunden-Events wie bei uns oder eine Feier im kleinen Kreise, weil das Geld nicht reichte, sondern es waren tagelange Ausnahmezustände. Freunde, Familie, Nachbarn, Verwandte aus dem ganzen Land waren dort. Wir wissen nicht, wie groß diese Hochzeit war, aber wir wissen, Es ist in der damaligen Kultur noch beschämender als heute gewesen, wenn etwas nicht ausreichend verfügbar war. Nicht genug zu essen oder wie hier, nicht genug Wein, nicht genug zu trinken, das war beschämend. Vor allen Dingen in der Schamkultur, die damals und auch immer noch heute im Nahen Osten herrscht. Dieser eine Satz ist also eine echte Katastrophe. Es ist kein kleines Hoppala, sondern es ist eine echte soziale Katastrophe, eine Schande für die Familie, die jahrelang nachwirken würde. Doch jetzt wird es ungewöhnlich. Wie aus dem heiteren Himmel spricht jetzt Maria. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Und? Mütter und ihre Feststellungen. Hier liegt aber viel herum, heißt eigentlich, du könntest mal wieder dein Zimmer aufräumen. Oh, die Spülmaschine ist gerade fertig geworden. Bedeutet, du solltest sie vielleicht mal ausräumen. Das Gras ist aber schön gewachsen. Kannst du mal bitte den Rasen mähen? Ich finde es spannend, wie die Bibel wirklich diese Geschichte so kompakt erzählt und im Prinzip nur eine Feststellung, mit einer Feststellung Maria zitiert. Aber Jesus scheint es verstanden zu haben. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Das ist interessant. Jesus reagiert auf diese Aussage und versteht schon, dass sie sagt, Jesus, mach doch mal was. Denn sie kennt ihren Sohn, sie weiß von der Verheißung, die Jesus bekommen hat. Jesus sagt selber, meine Zeit ist aber noch nicht gekommen. Ich weiß nicht, ob Jesus sich wirklich gewunden hat oder ich weiß auch nicht, was jetzt zwischen diesem Vers und dem nächsten Vers passiert ist, aber irgendwas passiert und ich weiß nicht, ob Maria da einen Einfluss hatte und sie im Prinzip ihn irgendwie mit seiner Aussage ignoriert hat, einfach und ihn übertölpelt hat. Oder was in dieser Geschichte passiert ist. Das wissen wir tatsächlich nicht, weil der Text es nicht hergibt. Das Schöne ist an The Chosen, dort wird genau diese Lücke versucht zu füllen. Mit Kreativität, mit einem filmerischen Element. Deswegen finde ich das so spannend, sich auch so einen Film anzugucken, der versucht, genau auch diese Fragen zu stellen und diese Lücken zu füllen. In der Bibel haben wir die Lücke und deswegen ist im nächsten Vers dann die Aussage, da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. Eben wollte Jesus noch nicht, jetzt sagt sie, hier, schaut auf ihn. Wir wissen nicht, wie der Wandel kam, aber es wird in der Bibel dann in den nächsten Versen Folgendes beschrieben. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten die Krüge bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Es war zu Wein geworden. Er konnte es sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. So unspektakulär wird Jesu erstes öffentliches Wunder beschrieben. Es wird ganz nüchtern beschrieben. Füllt einfach ein paar Wasserkrüge mit Wasser. Die Krüge, die waren eigentlich für eine rituelle Waschung gedacht und keinesfalls für Lebensmittel. Und dann plötzlich, als der Mundschenk oder der für das Festessen verantwortlich ist, es probiert hat, ist es Wein geworden. Ich habe mich gefragt, wenn es das erste Wunder war, was Jesus so in aller Öffentlichkeit gemacht hat, war aufgeregt? War vielleicht angespannt? Ich meine, stellt euch vor, er ist 30 Jahre alt, so circa. Das heißt, er hat schon einen ganz langen Lebensweg hinter sich. Und nun die erste Offenbarung seiner Herrlichkeit? Ab jetzt kein Zurück. Unweigerlich wird das Aufmerksamkeit erregen. Die Geschichte wird abgeschlossen mit dem Vers: Er rief den Bräutigam und er sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an. Und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückgehalten. Das Ergebnis, was wir hier sehen, ist 600 Liter feinsten Wein. Und nicht irgendein feiner Wein, sondern wahrscheinlich der beste, den die Menschen überhaupt trinken konnten. Göttlicher Wein. Der Autor, der macht es deutlich, und ich finde auch in The Chosen wird es besonders gut dargestellt. Es war wirklich außergewöhnlich, dass das Bessere zum Schluss serviert wurde. Die Leute, die hatten eben schon alle einen im Tee oder im Wein oder nicht mehr Wein. Und nun gab es den guten Wein. Jesus wendet nicht nur die Scham von der Familie ab, die der Familie des Bräutigams drohte, sondern sorgt dafür, dass die Familie geehrt wird. Denn der Mundschenk, der sagt, Mensch, ihr als Familie, ihr habt es anders gemacht, aber ihr habt es wunderbar gemacht. Und nun noch das Resümee der Geschichte. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit dem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter und seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Ich finde eine recht nüchterne Geschichte und deswegen ist es schön für die, die sich schon die Folge angeguckt haben. Für alle anderen versuche ich noch ein bisschen nachzubohren und reinzuhören, was ich an diesem Text so spannend finde. Ich habe euch drei Impulse mitgebracht. Erster, mitten im Leben. Zweitens, Jesus sprengt unsere Vorstellung. Und drittens, komm, folge mir nach. Drei unterschiedliche Betrachtungen auf diesen Text. Die erste, warum ist das erste Wunder, was Jesus öffentlich verbringt, auf einer Hochzeit und er erzeugt Wein? Theologisch doch total nebensächlich, oder? Da sind ein paar Leute, die feiern, vielleicht schon ein bisschen zu viel getrunken haben. Und was macht Jesus? Und die größte Not, die sie dort haben, ist, dass sie ein bisschen zu wenig Wein haben. Ich habe eben schon gesagt, so ganz stimmt es nicht, denn da war eine große Scham, die über der Familie schwebte. Aber selbst das könnte man doch theologisch wettargumentieren und sagen, naja, das war eben kulturell bedingt. Warum hat Gott nicht bei dem ersten Wunder seines Sohnes etwas theologisch Einfacheres gemacht, als jetzt Alkohol zu erzeugen? Vielleicht arme Kinder gespeist, die nicht genug zu essen haben und dort ein Wunder gemacht. Oder Menschen vom Tode auferweckt, die bei einem schweren Unfall auf der Autobahn von Galiläa nach Jerusalem ums Leben gekommen sind. Warum bei einer Hochzeit? Ich finde es super sympathisch, dass bei dieser Hochzeit Jesus das erste Wunder vollbringt. Denn es zeigt mir, dass Jesus mitten im Leben steht und dass Jesus mitten im Leben wirkt. Jesus beweist durch sein Wunder, dass Gott da ist, dass Gottes Sohn da ist. Und zwar nicht nur in diesen außergewöhnlichen, schwierigen Situationen, sondern mitten im Leben. Es zeigt uns, wie Gott ist. Ein Gott, der uns Menschen ganz, ganz nah sein will, nicht fern. Er will mitten im Leben sein, nicht irgendwo auf einer Wolke, in einem Tempel oder in einem alten Kirchengebäude, sondern Jesus ist da und zwar mitten in unserem Leben. Tatsächlich, die Familie war in der Not, die anderen hatten nur nicht mehr genug Wein. Aber letztendlich war Jesus da und hat sich entschieden, seine Herrlichkeit, seine Macht zu offenbaren auf diesem Fest. Und so ist mein erster Zuspruch an dich und an mich: Jesus sieht dich und mich in unseren kleinen und in unseren größeren Noten. Es gibt keine Not, die zu klein oder zu unwichtig ist. Wir meinen häufig zu wissen, was wichtig und was unwichtig ist, wofür es sich lohnt zu beten und wo nicht. Aber lass dir gesagt sein, Jesus kennt das Leben, wie wir es leben. Er ist mitten da in unserem Alltag, nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag und am Dienstag, am Donnerstag. Egal welches Anliegen, welche Not, welche Sorge du mit dir rumschleppst, es ist jemand da, der dich in deiner Not sieht, der dich versteht und der deine Bedürfnisse kennt, auch wenn sie theologisch gar nicht so in das Bild passen. Und es gibt einen, der deine Vorstellung vom Leben sprengen kann. Das ist mein zweiter Punkt. Jesus sprengt unsere Vorstellung. Ich finde, wieder von The Chosen ist wunderbar interpretiert, dass in dieser ganzen Geschichte auch die Jünger betrachtet werden, die Jesus dann folgen. Ein Jünger wird hier, das ist Thomas, der manchmal auch der Zweifler oder ich finde ungerechtfertigterweise auch der Ungläubige bezeichnet wird. Thomas wird hier auch dargestellt in dieser Geschichte und spielt eine wichtige Rolle in der Filmserie. Er erlebt dieses Wunder nämlich ganz besonders. Er wird hier als der Catering-Service-Meister dargestellt, der für die Verpflegung von der Hochzeit verantwortlich ist. Also er ist nicht der Mundschenk, der die gesamte Hochzeit hat, aber er ist ein Lieferant, der für das Essen und das Trinken verantwortlich ist. Er ist ein sehr gewissenhafter Mensch, so wird er dargestellt, und er hat alles gut geplant. Allerdings war nicht klar, dass doppelt so viele Leute bei der Hochzeit sind, wie er es geplant hatte. Und das bringt dich total aus dem Konzept. Und es passiert so, wie er es befürchtet hat, der Wein ist alle. Und da denkt er dann fieberhaft nach. Er überlegt, wie er die Gäste überlisten kann, den Wein verdünnen, irgendwie salziges Essen servieren, damit die nur Wasser trinken. Er überlegt alles Mögliche und findet aber keine Lösung. Er hat keine Idee. Und dann wird eben, wie wir es im Bibeltext auch lesen, Jesus gerufen von seiner Mutter, um dieses Problem zu lösen. Und da habe ich euch eine Filmszene mitgebracht, danach noch eine zweite, wo ihr ganz bisschen diesen Thomas kennenlernen könnt, wie er mit Jesus vor diesem Problem steht.
Füllt diese Krüge mit Wasser.
Vielleicht hast du sie nicht richtig verstanden. Was wir nicht mehr haben, ist Wein, nicht Wasser.
Haben diese Krüge etwa die gleiche Größe wie eure Amphoren?
Nach den Markierungen wahrscheinlich ja. Und wenn man sie auch bis dahin füllt.
Du bist ein sehr verantwortungsvoller Mensch, oder?
Wir haben ein Problem und mir wurde gesagt, du hättest eine Lösung.
Füll diese Krüge mit Wasser bis ganz oben an den Rand.
Wieso?
Ihr habt das gehört. Geht und schöpft Wasser. Schnell. Sagt jedem, den ihr trefft, er soll euch begleiten und helfen.
In deinen Anweisungen lässt sich keine logische Lösung des Problems erkennen.
Und so wird es manchmal sein, Thomas.
Was hast du gesagt?
Ich weise dich gar nicht zurecht. Es ist gut, Fragen zu stellen, um Verständnis zu erlangen.
Wir haben keine Zeit dazu.
Ich kenne einen Mann wie dich in Kapernaum. Immer nur zählen. Immer nur messen.
Das ist meine Arbeit. Und heute werden die Leute denken, ich habe versagt.
Komm mit mir. Und ich zeige dir eine neue Art zu zählen und zu messen. Und eine andere Art Zeit zu betrachten.
Wohin soll ich mitgehen? Das verstehe ich nicht.
Sieh mir zu.
In dieser Folge passiert jetzt genau das, was wir im Bibeltext gelesen haben. Die Amphoren, die Krüge werden befüllt mit Wasser und dann wird eben daraus geschöpft und es wird dem Zeremonienmeister oder dem Mundschenk, dem, der dafür verantwortlich ist, gegeben, der probiert es und der ist eben hin und weg von dem Wein und erzählt eben allen davon, wie toll das ist, dass es jetzt diesen Wein gibt. Nachdem dieses Wunder geschehen ist, stellt sich Thomas mit seiner Gehilfin, der Rama, an den Rand der Hochzeitsgesellschaft und wie er jetzt sehen wird, staunt er nur und weiß nicht, was er denken soll.
Ich denke, das war's für heute.
Ja, ich denke schon.
Wer ist er? Ich kann nicht so tun, als hätte ich kein Wunder erlebt.
Vielen Dank. Ich danke euch sehr.
Er hat uns sogar mehr gegeben, als nötig wäre.
Er hat mich eingeladen, ihn zu begleiten. Ich soll ihn in Samaria treffen. In 12 Tagen.
Samaria?
Vielen Dank. Nein.
Ich danke dir. Ich weiß nicht.
Danke dir.
Vielen, vielen Dank dir.
Ich weiß nicht, was ich denken soll.
Dann lass es. Vielleicht nur dieses Mal in deinem Leben. Lass das denken.
Ganz schön provokant, oder? Lass das denken. Jesus sprengt unsere Vorstellung und Jesus sprengt unser Denken. Und Jesus möchte heute wie damals unser Denken erneuern. Keine Angst, wir müssen uns nicht entscheiden zwischen Denken oder Glauben. Dein Verstand musst du nicht hier an der Eingangstür abgeben. Aber es geht darum, größer, weiter und vielleicht auch anders zu denken. Jesus ist gekommen, um unser Denken, unsere Vorstellung komplett zu verändern, uns durchzurütteln, uns auf den Kopf zu stellen, mein Denken um 180 Grad zu verkehren. In Römer 12, Vers 2, da sagt Paulus, auch ein Nachfolger von Jesus, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, und ob es vollkommen ist. Jesus zu sehen, Jesus zu hören, Jesus zu erleben, sprengte alle Vorstellungen von denen, die Jesus damals gefolgt sind, seinen Jüngern. Es war einfach für sie unbegreiflich, was dieser Jesus getan hat. Es fing an mit dieser Geschichte in Kana. Jesus hat sie komplett überrascht. Und ich bin überzeugt, dass das auch heute noch gilt für uns. Er möchte mich und mein Denken verändern. Und er möchte mich jeden Tag ein Stückchen mehr verändern und ein Stückchen mehr überraschen. Die Jünger damals brauchten diese kleinen und großen Wunder vielleicht auch, weil sie noch nicht wussten, was kam. Sie brauchten diese Wunder als Vorbereitung auf das, was kam. Nämlich auf das größte Wunder aller Zeiten. Jesus hat diese 3 Jahre mit seinen Jüngern verbracht, um sie vorzubereiten auf das, was er dann getan hat. Jesu Auferstehung ist das größte Wunder aller Zeiten. Jesus starb für dich und für mich am Kreuz und er nahm die Strafe, die Schuld, die wir Menschen uns aufgehäuft hatten, die ich mir aufgehäuft habe, auf sich, ließ sich ans Kreuz schlagen und übernahm diese Schuld für mich und für die ganze Menschheit. Aber es blieb nicht dabei, er überwand den Tod und schenkte mir dadurch Vergebung für meine Schuld und Freiheit für mein Leben. Und deswegen darf ich heute in Beziehung zu ihm und zu seinem Vater, nämlich Gott im Himmel, leben. Das ist das Wunder, worauf Jesus hingewirkt hat. Das ist das, worauf er seine Jünger vorbereitet hat. Und wenn du die Evangelien liest, und dazu lade ich dich ein, sie einfach mal von vorne bis hinten durchzulesen, dann siehst du, wie Jesus das Stück für Stück das Vertrauen und den Glauben der Jünger schärft und wachsen lässt, um sie darauf vorzubereiten, auf dieses unvorstellbare Wunder, was eben die Vorstellung der sichtbaren, aber auch der unsichtbaren Welt damals und heute gesprengt hat. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns frei zu machen von Sünde, von Schuld und uns Freiheit zu geben und in eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel zu führen. Das ist das Wunder, worauf er sie vorbereitet hat. Und deswegen sprengt Jesus unser Denken, unsere Vorstellung. Vielleicht jeden Tag neu, im Kleinen. Und ich wünsche es jedem von uns, dass er uns unsere Vorstellung von einem Leben mit ihm sprengt, vor allen Dingen in Bezug auf das, was er getan hat für uns am Kreuz. Das dritte ist, komm und folge mir nach. Für die Jünger fängt mit dieser Begebenheit ein Weg an. Ein Weg mit Jesus. Petrus, und das ist jetzt auch wieder ein Zitat aus der Folge, die ihr gerne nachgucken könnt, es ist kostenlos abrufbar. Petrus ist im Gespräch, bevor sie nach Kana ziehen, im Gespräch mit seiner Frau Eden, da sagte er, dann fordert er mich auf, ihm zu folgen, dahin zu gehen, wo er hingeht und von ihm zu lernen. Er sagte, ich wäre nun kein Fischer mehr, sondern ich wäre nun ein Menschenfischer. Ich weiß noch nicht einmal, was das bedeutet, aber ich weiß, was ich gesehen habe. Die Idee von Jesus, mit seinen Jüngern unterwegs zu sein, ist zutiefst jüdisch. In der damaligen Zeit gab es ganz viele Rabbiner, Rabbis, die durchs Land gezogen sind und Jünger um sich geschart haben. Damals war es nicht so, dass man zum Studium zu einem Theologieprofessor an die Uni gegangen ist und dort in Vorlesungen sich gebildet hat. Das jüdische Denken damals war ganz anders. Es ging darum, einem Rabbi zu folgen und zwar immer, Tag und Nacht. Ein Rabbi hatte immer Nachfolger. Und das war für den Rabbi natürlich eine große Ehre, wenn ihm Leute gefolgt haben, aber eigentlich war die Ehre der Schüler, der Jünger noch viel größer, dass sie dem Rabbi folgen durften. Und damals war es so, dass die Jünger dann dem Rabbi gefolgt sind, 24 Stunden. Zu jeder Tageszeit haben sie ihn kennengelernt. Sie haben gemerkt, wenn er auf Klo ging, dann gingen sie auch auf Klo. Wenn er nach links ging, folgten sie ihm nach links. Wenn er die Berge hoch ist, dann sind sie ihm die Berge hoch gefolgt. Sie waren 24 Stunden mit ihm zusammen. Und das Ziel war nicht zu hören, was er sagt und nicht zu verpassen. Das war nicht das Ziel. Das Ziel war zu verstehen, wie lebt denn der Rabbi? Das, was er sagt, lebt er das? Das, was er lehrt, ist das authentisch? Wir sind leider sehr griechisch geprägt. Und manchmal denke ich zum Glück, wenn ihr nämlich wüsstet, wie ich lebe. Nein. Wir sind hier eher griechisch geprägt. Die Gefahr ist, dass ich etwas anderes sage, als ich lebe. Die Gefahr ist da. Und ich will nicht ausschließen, dass ich auch auf dem Weg bin und nicht alles, was ich predige, auch so halten kann. Ich habe Dinge, an denen ich arbeite und ich bin nicht perfekt. Aber ihr würdet es vielleicht nicht merken, weil ihr nicht 24 Stunden mit mir unterwegs seid. Die Idee damals war genau das, dass die Jünger, sie wurden damals Talmudim genannt, wie Auszubildende mit dem Rabbi unterwegs sind, mit Jesus unterwegs sind. Und in dieser Folge ist so das Thema Versorgung eigentlich das Oberthema. In der Folge sehen wir, dass Andreas und Petrus, als sie sich auf den Weg nach Kana machen, beide so einen kleinen Beutel mit sich herumtragen, wo sie Essen drin haben. Und die beiden diskutieren, ob das denn nun sein muss oder nicht. Also wenn wir jetzt dem Rabbi folgen, sollten wir da was zu essen dabei haben? Ist ein weiter Weg nach Kana? Nehmen wir das nun mit oder nehmen wir das nicht mit? Was ist, wenn wir die Einzigen, die was mit haben und die anderen nichts mit haben? Oder was wäre, wenn wir nichts mitgenommen hätten und die anderen jetzt was mitgenommen haben? Die haben also lange darüber debattiert, ob sie das nun brauchen oder nicht. Und Jesus hätte dass dieses Thema Versorgung aufgreifen können, indem er gesagt hätte, ihr wisst doch, im Psalm 23 steht, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich aber sage euch, ich bin der gute Hirte. Und dann wäre das Thema gegessen gewesen, zumindest nach griechischer Philosophie. Was macht Jesus stattdessen? Er sagt, kommt mit mir, wir gehen auf eine Party. Und ich zeige euch, was es heißt, dass ich der gute Hirte bin. Es geht nicht ums Hören und Verstehen, sondern es geht darum, mitten dabei zu sein, zu erleben, wie Jesus übernatürlich versorgt. Ich habe vor meinem Studium ein Praktikum gemacht. Und zwar musste ich, weil ich Ingenieurwesen studiert habe, ein technisches Praktikum vorweg machen. 9 Wochen lang in einer Bude sein, die Metallverarbeitung macht und da musste man drehen, schleifen, fräsen und so weiter. Ich wurde für 3 Wochen dort an eine Maschine gestellt, die Drehteile hergestellt hat. Das war eine halbautomatische Maschine, das heißt, es musste ein Material eingespannt werden und dann musste auf den Knopf gedrückt werden. Das habe ich Tag aus, Tag ein mir angeguckt, 3 Wochen lang. Habe ich das gelernt, wie man ein Metallstück bearbeitet? Nö, habe ich nicht. Ich konnte zwar immer sehen, was die Maschine macht, aber ich hatte nie dieses Material in der Hand und konnte es bewegen. Bei mir war dieser Teil meiner Ausbildung absolut nutzlos. Ich habe zwar gesehen, wie die Maschine funktioniert, aber die Idee war, dass ich es fühle, dass ich es anfasse, dass ich ein Erlebnis habe, dass ich verstehe, was es heißt, so etwas zu bearbeiten. Das ist der Schlüssel von Nachfolge, auch heute. Ihr könnt euch den Film anschauen oder meiner Predigt lauschen, aber wirklich erlebe ich Jesus nur, wenn ich ganz nah an ihm dran bin. Wenn ich anfange, das zu tun, was er tat. Wenn ich im Alltag mit ihm zusammen bin. Wenn du sagst, du möchtest dieses Leben haben, was der andere lebt, dann musst du nicht nur seine Worte kopieren, sondern seinen Lebensstil. Und genauso war es bei den Jüngern und bei uns mit Jesus auch. Wenn wir sein Vertrauen, wenn wir seinen Frieden, wenn wir seine Hoffnung, seine enge Beziehung zum Vater haben wollen, dann reicht es nicht, wenn wir uns das nur abschauen. Sondern wir müssen seinen Lebensstil adaptieren. Die Jünger waren ganz nah an ihm dran und deswegen kamen sie zum Beispiel zu ihm und sagten, du betest ja ganz anders. Das haben sie nicht gesagt, weil Jesus sie gelehrt hat, sondern sie haben einfach mitgekriegt, morgens geht er auf den Berg einsam allein und betet dort mit seinem Vater. Das war für sie nicht klar. Sie sind morgens aufgestanden, haben ihr Standardgebet runtergebetet und vorm Essen dann noch und haben dann aber gemerkt, Jesus, der hat eine ganz andere Beziehung zu dem Vater, zu diesem Gott, zu diesem Jahwe-Gott, den wir als Volk verehren. Und dann haben sie gesagt, ja, das wollen wir auch. Und Jesus hat gesagt, dann kommt und seht, betet so, folgt mir, schaut, wie ich es mache. Ich habe das verstanden, zumindest theoretisch. Ändert das etwas an meinem Tun morgen früh? Wie sieht es Montag bis Freitag aus? Naja, also Jesus, mein Plan für die nächste Woche ist, ich hoffe, du bist dabei und du segnest mich, okay? Ich habe mich für diesen Weg entschieden und ich gehe davon aus, dass du mitgehst, okay? Ich habe mich für diesen Partner entschieden. Jetzt musst du aber dafür sorgen, dass wir auch gut zusammenpassen. Wir sind eher so, dass wir sagen, ich gehe jetzt da lang, komm du bitte mit und segne mich. So verstehen wir oft Nachfolge. Wir gehen voran und Jesus folgt. Nachfolge von Jesus ist aber genau andersherum. Nachfolge heißt, dass Jesus vorangeht und dass wir ihm folgen. Und ich glaube, das ist dieses neue Denken, was wir nicht durch eine Predigt verstehen, sondern etwas, was immer wieder gepredigt werden muss, was immer wieder uns neu inspirieren muss. Dieses Leben, was die Jünger mit Jesus gelebt haben. Jesus, welchen Plan hast du denn für mich? Morgen, am Montag, für diese Woche. Was ist dein Plan in Bezug auf meine Beziehung zu meinen Eltern? Wie siehst du denn eine Beziehung zu der und der Person? Was ist dein Bild von meiner Sexualität, von meiner Ausbildung? Was ist dein Bild von meinem Erwerb, von meinen Finanzen? Das ist rabbinisches Denken. Nachfolgen heißt nämlich täglich zu fragen, Rabbi, was willst du mir heute zeigen? Was willst du mir heute lehren? Du gehst voran, ich folge. Täglich mit ihm unterwegs zu sein, kann heute bedeuten, dass wir uns vielleicht erst mal 5 Minuten am Anfang mit ihm beschäftigen, auf ihn hören, uns vielleicht in Ruhe hinsetzen und fragen, Jesus, was möchtest du an diesem heutigen Tag mit mir machen? Was darf ich tun? Wo willst du mich gebrauchen? Jesus möchte, dass wir mit ihm zusammen sind. Jesus möchte, dass wir werden wie er, indem wir ihn nachahmen, indem wir seinen Lebensstil kopieren und dass wir tun, was er tat. Tun ist wie denken, nur krasser. Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen. Und diese Nachfolge besteht eben aus diesen drei Elementen. Mit ihm zusammen sein. Jeden Tag. Und dadurch ein Stück mehr werden wie er. Um zu tun, was er tat. Möchtest du das auch? Ich lade dich ein, einen Schritt weiter zu gehen. Du hast wahrscheinlich einen Teil von dieser Predigt schon mal gehört, vielleicht schon ganz oft gehört. Aber ich glaube, dass das nichts ist, was wir einmal hören und dann verstanden haben und umgesetzt haben, sondern es ist genauso wie bei den Jüngern eine tägliche Nachfolge. Ein Stück mehr so zu werden wie Jesus, weil wir nah an ihm dran sind. Uns ein Stück mehr dafür zu entscheiden, das zu tun, was er tat. Und deswegen die Einladung, darüber jetzt nachzudenken. Wir werden einige Minuten Ruhe haben, wo du dir einen neuen Schritt überlegen kannst. Entweder näher mit Jesus zusammen zu sein, ein Stück mehr zu fragen, Jesus, wo willst du, dass ich werde wie du? Oder sich zu verhören, zu entscheiden, zu tun, was er tat. Jesus lebte es vor. Morgens, bevor die Aufgaben kamen, ging er ins Gebet. Vielleicht ist das deine Herausforderung. Einen kleinen Bibeltext zu lesen, eine Gebetszeit zu haben, bevor der Alltag auf dich einprasselt. Vielleicht sind es einfach 5 Minuten Stille und zu fragen, Herr, was möchtest du, dass ich heute tue? Fang heute damit an, du wirst jetzt einige Minuten Zeit haben, zu fragen, Rabbi, was möchtest du, dass ich heute mitnehme?